Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Carsten Kloth und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Hallo, hallo zusammen.
Ich bin fast geneigt, in die heutige Folge mit einem großen Halleluja zu starten, denn wir haben offensichtlich eine Kraftwerksstrategie bzw. grünes Licht aus Brüssel. Auf die Details gehen wir gleich ein, zumindest für Eckpunkte. Da gibt es viel zu diskutieren. Und es stehen auch große Ereignisse andernorts noch uns bevor. Die E-World wirft ihren Schatten voraus und deshalb geben wir jetzt schon mal direkt ab für eine kurze Marktinformation.
25 Jahre Energiezukunft. Das ist die E-World Energy and Water. Vom 10. bis 12. Februar trifft sich in Essen wieder die Branche. Dieses Jahr noch größer. Die insgesamt 6 Hallen bringen mehr Ideen, mehr Technologien und mehr Innovationen als je zuvor. Seien Sie dabei, wenn die Energie von morgen gestaltet wird. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code PODCAST2026 auf eworldessen.com und feiern Sie im Februar 25 Jahre E-World mit uns.
So, und dann sind wir wieder zurück mit einem Halleluja. Ich habe es gerade gesagt, Carsten, lass uns direkt mal einsteigen. Das Thema Kraftwerksstrategie. Es gibt eine Grundsatzeinigung, zumindest zu den Eckpunkten. Und damit zeichnet sich ja vielleicht ein Ende einer mittlerweile 3-jährigen Debatte ab. Das Thema an sich, eine Förderung für den Kraftwerksbau, es gibt es schon viel länger, eigentlich schon seit dem Jahr 2011, als es damals aus dem BDW-Kreise in die Welt gebracht wurde. Ich habe mal bei uns nachgeguckt, am 3. Februar 2023 hat Robert Habeck das erste Mal bei uns das Wort Kraftwerksstrategie in den Mund genommen und seitdem hat uns das Thema wirklich viel, viel, viel beschäftigt. Na, vielleicht wollt ihr mal raten, ich habe mal geguckt, wie oft, in wie vielen Meldungen das Wort Kraftwerksstrategie vorkam. Habt ihr eine Idee oder so eine Schätzung?
Das ist eine schwierige Frage, aber es wären sicherlich im dreistelligen Bereich irgendwo.
Spannend wäre auch die Frage, wie oft wir geschrieben haben, kurz vor Einigung.
Also das habe ich tatsächlich nicht rausgefunden, aber wir haben insgesamt 375 Texte, in denen die Kraftwerksstrategie auf jeden Fall irgendwie vorkommt und gefühlt bestimmt 20 oder 30 mal kurz vor der Einigung. Jetzt haben wir zumindest eine Einigung. Carsten, nimm uns mal mit, auf was haben sich Berlin und Brüssel jetzt verständigt?
Genau, du hast es gesagt, es ist eine Grundsatzeinigung über Eckpunkte. Also immer noch nicht wirklich die Kraftwerksstrategie. Wir haben noch keinen Gesetzentwurf und wir haben auch noch nicht die endgültige beihilferechtliche Genehmigung. Aber wir haben eben dieses grüne Licht, wie man das immer so schön sagt. Und es geht wie es die Koalitionsspitzen schon vereinbart haben, dass 12 GW an neuen steuerbaren Kapazitäten noch 2026, dieses Jahr also noch ausgeschrieben werden. Ich gehe mal kurz ein bisschen in die Details. 10 GW davon, für die ist ein Langfristkriterium vorgesehen. Das heißt, die müssen über einen längeren Zeitraum am Stück Strom erzeugen können. Das bedeutet quasi, es werden Gaskraftwerke sein. Also spätestens 2031 sollen die ihren Betrieb aufnehmen. 2 GW sind dann technologieoffen im eigentlichen Sinne ohne Langzeitkriterium, also könnten dann zum Beispiel auch Batteriespeicher zum Zuge kommen. Ein paar mehr Details, regionale Steuerung ist wohl vorgesehen, also beispielsweise der viel diskutierte Südbonus, ebenso ein Instrument zur Erlösabschöpfung, um Überförderung zu vermeiden. Und die Ausschreibungen werden voraussichtlich in 2 bis 3 Runden stattfinden. Also mit Verträgen dann mit einer Laufzeit von 15 Jahren und kleinere Anlagen können sich zu einem Gebot zusammenschließen. Das ist so ungefähr das, was wir auch bereits schon wussten aus der Koalitionseinigung. Es gibt darüber hinaus, sollen noch Ausschreibungen in den Jahren 2027 und 2029 stattfinden. Für Kraftwerke auch für 2031. Und da muss man nochmal schauen, in welchem Umfang das stattfinden wird. Also das will man dann berechnen, die Ausschreibungsmengen auf Basis des aktuellen Versorgungssicherheitsmonitorings. Also diese Ausschreibungen sollen auch für bestehende Anlagen beispielsweise offen sein, nur nicht für Kohlekraftwerke. Sämtliche Kraftwerke sollen H2-ready sein. Das heißt, sie müssen zumindest vorbereitet sein für eine spätere Umstellung auf Wasserstoff. Und neu im Vergleich zum Koalitionsausschuss ist sozusagen eine kleine Treppe hin zur Wasserstofffähigkeit. Also klar ist, bis 2045 müssen wir dekarbonisiert sein, vollständig umgestellt sein mit Wasserstoff, CCS vielleicht. Ja, das ist nicht mehr so richtig im Gespräch, können wir vielleicht nachher auch nochmal was zu sagen. Aber es soll darüber hinaus eine Treppe geben für 2 GW, die 2040 zusätzlich ausgeschrieben werden von den bestehenden Anlagen, die eben 2040 auf Wasserstoff umgestellt werden und 2 GW nochmal 2043. Also die Ausschreibung für die vorzeitige Dekarbonisierung soll 2027 stattfinden. Wahrscheinlich dann mit Differenzverträgen ausgestaltet. Das sind so in etwa die Rahmendaten. Du hast es angedeutet, wichtig ist, das ist eine Grundsatzeinigung und jetzt geht es einfach darum, dass ein Gesetzentwurf geschrieben wird und der wird dann, muss dann auch nochmal in Brüssel endgültig genehmigt werden.
Ja, da wird es ja dann im Detail wahrscheinlich nochmal spannend. Du hast ja ein paar Punkte angesprochen, die vielleicht nochmal einen kleinen Blick lohnen. Also einerseits dieses Langfristkriterium, das du genannt hast, das ist ja wahrscheinlich das Instrument, das dafür sorgen soll, dass bei den ersten Ausschreibungen tatsächlich in allererster Linie Gaskraftwerke zum Zuge kommen. Es ist allerdings tatsächlich in den Papieren, die uns jetzt mittlerweile vorliegen, nicht ganz festgeschrieben, dass es Gaskraftwerke sein müssen. Es wäre also theoretisch möglich, dass sich auch andere Technologien bewerben. Im Gespräch war ja bisher immer so eine mindestens 10-stündige Leistungserbringung. Es würde im Prinzip wahrscheinlich dafür sorgen, dass Batteriespeicher außen vor sind. Natürlich gibt es auch einen kaskadenförmigen Speicherbetrieb und deshalb ganz auszuschließen ist es nicht. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob vielleicht sogar ein Speicherbetreiber darf irgendwie mal versucht, seinen Hut in den Ring zu werfen. Ron, du beschäftigst dich ja viel mit der Speicherfrage. Hältst du das vom Grundsatz her für möglich?
Bei 10 Stunden, glaube ich, ist das möglich. In Polen gab es letztes Jahr eine Ausschreibung, ich glaube es war letztes Jahr, vielleicht auch 2024, wo eine ähnliche Zeitausgabe gab und da haben sich Batteriespeicher sogar sehr gut durchgesetzt. Daher gab es da durchaus auch Diskussionen, dass das vielleicht zu wenig ist, damit wirklich Kraftwerke zum Zuge kommen würden. Also da gab es da durchaus Kraftwerksvertreter, die gesagt haben, die 10 Stunden, das ist uns ein bisschen zu wenig. Nachher nehmen uns noch die Batteriespeicher, die ganzen Plätze weg. Also es ist durchaus möglich, ob es in der Realität umgesetzt wird. Darüber können wir jetzt, glaube ich, nur spekulieren, Stand jetzt. Aber es gibt Beispiele in anderen europäischen Ländern, wo das so passiert ist.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr spannender Punkt. Wie gesagt, von den 10 Stunden war bisher die Rede. In den momentanen Papieren werden die 10 Stunden jetzt nicht mehr genannt. Kann tatsächlich sein, dass es eben im Gesetzentwurf dann nochmal auf eine andere Größenordnung hinausläuft. H2-Readiness, Carsten, hast du genannt. Das ist ja dann wiederum ganz interessant, dass an anderer Stelle steht, die Anlagen sollen H2-ready sein. Also die Batteriespeicher, die brauchen dieses Kriterium nicht. Da merkt man dann doch schon wieder, dass es so eine gedankliche Vorfestlegung gibt, dass es am Ende des Tages eben auf die Gaskraftwerke hinauslaufen sollen. Und ganz interessant, du hast es auch gerade gesagt, von CCS ist an der Stelle nicht mehr die Rede. Das war ja eigentlich mal ein Ansinnen auch der neu gestarteten Bundesregierung, vor allem der Unionsseite, zu sagen, technologieoffen heißt für uns auch CCS. Das ist aber jetzt offensichtlich in der Einigung mit der EU-Kommission rausgeflogen.
Ja, also es ist zumindest, taucht es derzeit nirgends auf. Und man hat auch das Gefühl, dass die Diskussion da so ein bisschen ruhiger geworden ist ums CCS. Also das war ja ein klares Ansinnen von Katharina Reiche, auch vom Bundeskanzler, diese Option dann auch zu fördern und voranzubringen und wird auch immer so nach vorne gestellt. Wir haben jetzt das sogenannte CCS-Gesetz, was eben ermöglicht, dass Gaskraftwerke auch CCS einsetzen können zur Dekarbonisierung. Aber wie gesagt, so in den letzten Tagen habe ich diesbezüglich nicht viel gehört. Vielleicht ist da so ein bisschen die Realität angekommen. Vielleicht setzt sich der Gedanke so langsam durch, dass es vielleicht nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen wird.
Gerade bei deinen Ausführungen bin ich auch noch über eine andere Stelle gestolpert. Du sprachst von einem Südbonus. Und jetzt haben wir auch ganz oft über einen Ostbonus gesprochen. Ich glaube, du, Chris, warst letztes Jahr auch mit Katharina Reiche im Osten unterwegs, wo sie einen Ostbonus versprochen hatte. Davon ist jetzt auch nichts mehr zu hören, oder?
Bislang nicht, nein. Also es ist generell von einer regionalen Steuerung die Rede und auf der Ebene EU auch von einem Südbonus. Was genau den Süden umfassen soll, das ist jetzt noch nicht klar. Da gibt es ja immer den netztechnischen Süden, wo dann beispielsweise auch Nordrhein-Westfalen dazugehört. Also vom Ostbonus war bislang noch nicht die Rede.
Wobei wir ja zuvor auch immer so eine Verteilung hatten, dass 2/3 der neu zu errichtenden Anlagen im Prinzip in diesem netztechnischen Süden, der eigentlich ja den Westen und Süden Deutschlands abdeckt, und 1/3 dann in den übrigen Regionen entstehen soll. Und da kommt eigentlich vor allem als Standort die Lausitz in Frage. Das sind auch so mit die einzigen, die sich außerhalb dieses netztechnischen Südens wirklich massiv ins Gespräch gebracht haben. Also ich würde mal vermuten, dass auch bei einer regionalen Steuerung namentlich dann eben die LEAG zum Zuge kommen kann. Allerdings natürlich in so einem abgespeckten Umfang. Und wenn man sich die Größenzahlen jetzt irgendwie mal anguckt, 10 Gigawatt, ja, muss man mal sehen, auf welche Größenordnung dann gegebenenfalls der Osten, vielleicht auch noch irgendwie ein Kraftwerk im Norden dann zum Zuge kommen könnte. Aber klar, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, auf den man dann in der eigentlichen Ausgestaltung nochmal gucken muss. Genauso wahrscheinlich wie auf die Frage des Geldes, weil darüber wurde bisher auch noch nicht gesprochen. In der Vergangenheit unter der alten Regierung gab es da zeitweise relativ große Zahlen. Das war mal von bis zu 60 Milliarden Euro, die das ganze Konzept kosten würde. Nach meinem Verständnis war damals aber auch schon die Planung des anschließenden Kapazitätsmarktes mit involviert. Das Ganze wurde dann aber auch kleingeschrumpft durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende 2023, das ja dann auch massiv die KTF-Mittel, also die Gelder, die im Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung standen, dann zusammengestrichen hat. Da sind dann auch die Kraftwerkspläne der Ampelregierung zusammengeschrumpft. Das ist eine Erfahrung, die ja jetzt auch die aktuelle Bundesregierung machen musste, die ja ursprünglich mal von 20 Gigawatt oder sogar mehr ausgegangen war. In den Gesprächen mit der EU-Kommission ist das Ganze jetzt wieder zurückgeschrumpft, eigentlich auf eine Zahl, die wir fast genau so schon mal hatten. Es gab auch eben deutlich Kritik. Man hätte das alles viel schneller und einfacher haben können, wenn man sich gleich auf den Habeck-Kurs eingelassen hätte. Die Unterschiede jetzt herauszuarbeiten zwischen den beiden Konzepten sind wahrscheinlich eher was für Feinschmecker. Gibt es denn schon irgendwelche Zahlen, was das Ganze kosten soll?
Also es ist noch keine Information verlautbart worden, was das Ganze kosten soll. Damals, unter Habeck, du hast es gesagt, die zusammengeschrumpften Pläne, stand eine Zahl von 18 Milliarden im Raum im November 2024, wenn ich mich richtig erinnere. Da traut man sich jetzt noch nicht, mit Zahlen nach draußen zu gehen. Hängt natürlich auch alles dann von den Auktionsergebnissen ab und den Umständen. Aber das so als Hausnummer.
Ja, Katharina Reiche hatte vor Weihnachten in einem Podcast sich auch zu den Kosten zumindest des Habeck-Konzepts geäußert und hat da ordentlich Zahlen durcheinander geworfen. Er hat sich also beim Ausschreibungsvolumen die kleinste Zahl rausgesucht, hat davon gesprochen, es wären nur 2,5 Gigawatt genehmigt gewesen und der ganze Spaß hätte aber bis zu 60 Milliarden Euro kosten sollen. Da ist mächtig was durcheinander gegangen, wäre jetzt sozusagen die positive Lesart. Der Schelm ahnt, steckte vielleicht auch eine gewisse Absicht dahinter. Dem war natürlich dann am Ende des Tages nicht mehr. Du hast es gesagt, es ging auch bei der Ampel um ein vergleichbar großes Ausschreibungsvolumen und dann inzwischen auch um deutlich kleinere Zahlen. Aber auch Schwarz-Rot wird nicht umhinkommen, irgendwann Zahlen zu nennen, was das Ganze kosten wird. Und der erste Schub, genau der Teil der Kraftwerksstrategie, der soll ja aus Haushaltsmitteln finanziert werden, aber danach kommt ja nochmal ein größerer Schub und das ist auch Teil der Verständigung. Es gibt eine Zahl zum geplanten Kapazitätsmechanismus, der sich an die Kraftwerksstrategie anschließen soll, beziehungsweise wird die Kraftwerksstrategie als Brücke zu diesem Kapazitätsmarkt genannt. Und auch da muss die Regierung jetzt sich ins Zeug legen. Schon 2027 soll nämlich jetzt der Rahmen dafür erstmal stehen. Und dann geht es um die Ausschreibung von fast 30 Gigawatt in den nächsten Jahren. Das sind dann Förderleistungen, die per Umlage auf alle Stromverbraucherinnen und Verbraucher umgelegt werden wird, also auch auf die Industrie. Und das wird sicherlich dann auch nochmal eine heikle Diskussion.
Also für den Kapazitätsmarkt, der dann 2027 operativ sein soll und dann ab 2032 quasi den Strombedarf decken soll, steht eine Zahl von 29 Gigawatt im Raum. Das ist jetzt nicht aus den Verlautbarungen von gestern, sondern das geht schon durch die Presse, stammt wohl aus einem internen EU-Papier. Aber du hast es gesagt oder angedeutet, es wird wohl auf einen zentralen Kapazitätsmarkt hinauslaufen. Das Ganze wird mit Sicherheit nicht billig. Und das, was wir jetzt haben, die Pläne, die wir jetzt haben, die werden so ein bisschen als Brücke in diesen Kapazitätsmarkt dann eben bezeichnet. Übrigens auch eine Formulierung, die es auch unter Habeck schon gab.
Das ist, ja, glaube ich, ein Thema, was wir zumindest noch mal kurz ansprechen sollten. Also im Grunde sind die Pläne, die jetzt präsentiert wurden, ja sehr ähnlich mit denen, die unter Habeck auch schon mal so ganz ähnlich geklungen haben, wo man ja auch schon einen ähnlichen Stand erreicht hatte. Also man muss da schon, glaube ich, die Frage stellen dürfen, was hat man jetzt eigentlich gewonnen, dass man dieses eine Jahr in Anführungsstrichen verloren hat? Das ist jetzt meine Lesart. Die Versprechungen des Koalitionsvertrags wurden nicht eingehalten. Zwischenzeitlich war ja auch mal die Rede von mehr als 20 Gigawatt an Kraftwerkskapazität. Also jetzt ist man wieder da, wo man vor einem Jahr schon war. Das ist zumindest meine Sicht gerade auf die Dinge. Habt ihr da eine andere Einschätzung oder also? Was hat das jetzt am Ende alles gebracht, diese Warterei?
Ich sehe das ähnlich und ich glaube, das wird auch in der Branche teilweise so gesehen. Wir haben hier einfach Zeit verloren. Also 12 GW, um die es jetzt geht, bei Habeck ging es um 12,5 GW. Klar, der Zuschnitt ist jetzt ein anderer. Aber ansonsten fragt man sich natürlich, was ist jetzt der Unterschied zu den Plänen von Habeck? Da wird dann vor allen Dingen von Seiten von Kanzler Friedrich Merz, auch von Katharina Reich immer darauf verwiesen, dass der Unterschied in der Dekarbonisierung hin zum Wasserstoff sein soll. Also Merz hat gesagt, dass die Vorgängerregierung unter Habeck geplant habe, dass die mehr oder weniger vom ersten Tag an wasserstofffähig sein müssten. Das wäre jetzt nicht mehr der Fall. Da kommt dieser Unterschied zu H2 Readiness wohl zum Trage. Also alles ein bisschen unklar, wie er sich da äußert. Also H2 Ready heißt ja, es muss zunächst nur vorbereitet sein. Aber das war bei Habeck ja genauso. Da war auch geplant, dass die Kraftwerke vorbereitet sind für eine Umrüstung und dass sie erstmal nur mit Erdgas laufen und dann irgendwann umgestellt werden. Wann sie umgestellt werden, da gibt es dann jetzt leichte Unterschiede. Also bei Habeck gab es für die erste 5-GW-Säule eine zeitliche Vorgabe von 8 Jahren. Also wenn man rechnet von 2030 oder 31, wären wir dann bei 2038 oder 39 rausgekommen. Auch das wäre vielleicht auch nochmal verschoben worden, wer weiß. Jetzt haben wir sozusagen 4GW, die 2040 und 2043 umgestellt werden sollen. Das ist natürlich ein bisschen später, aber ja, es ist ein bisschen klein-klein an der Stelle, das muss man ehrlich sagen. Also ob sich dafür die Verzögerung gelohnt hat, das ist eine große Frage.
Hinterher ist man natürlich immer schlauer könnte man sagen, zur Verteidigung der Bundesregierung. Die hatten natürlich eine andere Ambition, die dann ja in den Verhandlungen mit der EU-Kommission geschrumpft sind. Und am Ende des Tages, ja, sind wir wieder da in etwa, wo wir vorher waren. Vielleicht letzte Frage nochmal zu dem Thema. Normalerweise würde man doch erwarten, wenn dieser Punkt jetzt erreicht ist, endlich Kraftwerksstrategie. Wir haben es eingangs gesagt, wirklich laufen jetzt seit Jahren, auch jetzt unter der neuen Bundesregierung haben wir schon oft gehört, kommt in Kürze. Katharina Reiche hat es bei einer Veranstaltung im November nochmal gesagt, ja, das grüne Licht aus Brüssel, das wird auf jeden Fall unter dem Weihnachtsbaum flackern. Es hat es dann eben nicht getan. Es hat jetzt also nochmal einige Wochen gedauert, um eine Eckpunkteverständigung zu haben. Trotzdem hätte man ja jetzt gedacht, Mensch, normalerweise, Bundeswirtschaftsministerium lädt ein, wir Journalisten, wir kriegen eine Einladung, da steht dann irgendwie Thema Strommarkt obendrauf und alle ahnen schon, was da kommt und marschieren ins Ministerium und schalten sich digital ein. Es hat dieses Mal alles nicht stattgefunden, sondern Friedrich Merz hat irgendwie auf einer Veranstaltung fast so ein bisschen nebenbei mit erwähnt, wir haben da einen Brief gekriegt und das wird jetzt irgendwie scheinbar genehmigt oder es wird genehmigt, war so seine Aussage eigentlich. Und man konnte eigentlich den Eindruck haben, das Bundeswirtschaftsministerium wurde vielleicht da auch von den Worten des Kanzlers ein bisschen überrascht. Bin mir gar nicht so sicher, ob überhaupt jetzt geplant war, da so einen großen Tamtam irgendwie draus zu machen, weil es ist halt auch so eine Grundsatzverständigung. Und es gab dann eben aus dem Kreise des Bundeswirtschaftsministeriums dann noch ein Papier, das an die Journalistinnen und Journalisten gegeben worden ist. Da hat man auch durchaus gemerkt, das wurde mit schneller Feder geschrieben. Da gibt es den ein oder anderen Hinweis darauf. Also Carsten, hattest du den Eindruck, dass der Merz da vielleicht ein bisschen vorgeprescht ist?
Ja, ich glaube, den Eindruck haben viele. Also Merz war beim Neujahrsempfang der IHK Halle Dessau, Handwerkskammer Halle, am 14. Januar und da hat er eben einiges losgelassen. Also er habe die Nachricht erhalten, dass die EU-Kommission nicht nur die Kraftwerksstrategie, auch die Strompreiskompensation, Verlängerung und Industriestrompreis im großen Umfang genehmigen wird. Und hat auch noch ein paar mehr Sätze zur Energiepolitik gesagt. Und man hat das Gefühl, dass er damit Katharina Reiche so ein bisschen die Show gestohlen hat. Also ich habe dann natürlich wie viele Kollegen dann auch angefangen, gestern das BMWE anzuschreiben und was ist denn nu und was habt ihr denn da vorliegen und könnt ihr mal mehr sagen. Habe erst mal keine Antwort bekommen, aber dann irgendwann kam eine relativ spät am Nachmittag dann für den Nachmittag eine Einladung zum Hintergrund, eine Pressemitteilung und ein schmales Papier zum Thema, wo man das Gefühl hatte, okay, die fühlten sich vielleicht genötigt, jetzt auch schnell hier das Ganze sozusagen raus zu posaunen. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß man jetzt nicht, aber das Gefühl hatte ich auch gestern, ja.
Sei es drum, die Grundsatzeinigung ist da, das Thema ist aber damit noch nicht durch. Der Gesetzentwurf muss jetzt erarbeitet werden und braucht dann den finalen Stempel mit vielen offenen Fragen, auf die wir dann auf jeden Fall nochmal drauf gucken werden. Und ja, viele offene Fragen gibt es auch bei einem anderen Thema, nämlich bei der Frage der dynamischen Netzentgelte. Auf die wir jetzt gleich intensiver mit Ron drauf gucken. Bevor wir das tun, geben wir noch mal kurz ab.
Steigende Energiepreise und der Strukturwandel machen Energie zu einer zentralen Standortfrage für die Industrie. Ein vergünstigter Industriestrompreis soll Unternehmen entlasten, doch strenge EU-Vorgaben werfen Zweifel an seiner Wirksamkeit auf. Unter dem Titel Wettbewerbsfaktor Energie – was bringt der Industriestrompreis wirklich? Diskutieren wir im Energy Talk am 21. Januar 2026 um 15 Uhr welche Effekte realistisch sind, wer tatsächlich profitiert und welche Alternativen es gibt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, und dann sind wir wieder zurück. Ron, ich habe das Thema gerade schon angeteasert, dynamische Netzentgelte, ein Thema, das die Bundesnetzagentur relativ stark mittlerweile propagiert im Rahmen des Agnes-Prozesses. Agnes, das ist die ganz allgemeine Netzentgeltreform, ein großer Prozess, bei dem die Bundesnetzagentur nochmal die gesamten Netzentgeltstrukturen auf den Prüfstand stellt und eigentlich an die neuen Anforderungen der Energiewende anpassen möchte. Dazu gehören Flexibilisierungsanreize, die nach der Lesart der Bundesnetzagentur unter anderem eben durch dynamische Netzentgelte erreicht werden sollen. Es gab jetzt einen ersten Expertenworkshop in Bonn der Bundesnetzagentur. Du hast den verfolgt und du hast, glaube ich, auf jeden Fall mitgenommen, es wird eine komplizierte Sache und die Diskussion ist nicht ganz einfach.
Ja, definitiv. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Agnes läuft jetzt seit Mai 2025. Und in dem ersten Papier der Bundesnetzagentur hatte ich noch damals die Lesart, dass die Bundesnetzagentur dynamische Netzentgelte zwar von der Theorie her gut findet, befürwortet, aber die Umsetzbarkeit als relativ schwierig sieht. Und ich hatte das so mitgenommen, dass man das vermutlich eher nicht einführen wird. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es gibt dann ja immer Konsultationsbeiträge. Das ist ja ein sehr offener Prozess, der dann im November zu einem weiteren Papier geführt hat. Und in diesem Papier wurde dann auf einmal sozusagen als neuer Kerngedanke zwischen der Finanzierungsfunktion von Netzentgelten im Allgemeinen und der Anreizfunktion von Netzentgelten unterschieden. Und dynamische Netzentgelte wären dann Teil der Anreizfunktion. Das heißt, da geht es zum Beispiel darum, Flexibilitäten zu nutzen, Redispatch zu vermeiden. Das sind so die Kerngedanken dahinter. Und bei diesem Workshop jetzt am Mittwoch war das erste Mal, dass die Anreizfunktion im Fokus stand. Es gab zwei Workshops zuvor schon. Da ging es jeweils um die Finanzierungsfunktion und jetzt ging es sozusagen um die Anreizfunktion. Das ist relativ wichtig, glaube ich, zu unterscheiden, weil in den beiden Workshops zuvor wurde das teilweise zumindest im Webchat sehr oft verwechselt. Also da muss die Bundesnetzagentur auch oft immer hinterherrennen und nochmal erklären, wir reden hier gerade von verschiedenen Themen. Daher reiße ich das jetzt nochmal hier so ein bisschen größer auf. Deine eigentliche Frage war ja, das wird ein ordentlicher Klopper. Und ja, das wird ein ordentlicher Klopper. Das ist, glaube ich, das kann man als großes Fazit mitnehmen. Die verschiedenen Vertreter, die vor Ort waren, haben eigentlich alle gesagt, so das Zielbild ist gut, aber die Umsetzung, das wird schwer. Und dann wurden da verschiedene Argumente geliefert, warum das schwer wird. Es gab auch positive Einschätzungen. Also es wurde auch gesagt, wir kriegen das schon hin, aber bis 2029 steht da, glaube ich, noch einiges an Überlegungen und Diskussionen im Raum, wie das denn am Ende umgesetzt werden wird.
Ich glaube, unstrittig ist ja eigentlich, dass der Strommarkt, so wie wir ihn jetzt haben und so wie er sich noch weiter ausgestalten wird, dass der auf der Verbrauchs- und Einspeiseseite eine andere Flexibilität benötigt, als es bisher eben der Fall ist. Wir haben deutlich volatilere Preise mit Ausschlägen nach oben und nach unten. Es gibt ja mittlerweile für Energievertriebe die Pflicht, einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Das ist also im Prinzip der wettbewerbliche Teil des Strompreises. Dem müssen jetzt alle Vertriebe nachkommen. Manche haben den Weg gewählt, diesen Tarif zwar anzubieten, aber das Angebot irgendwie ganz gut irgendwo in der hintersten Ecke ihrer eigenen Webseiten zu verstecken. Also auch da ist die Begeisterung schon nicht ganz so groß. Die dynamischen Netzentgelte sollten eben eigentlich nochmal einen zusätzlichen Hebel in die Hand geben, um noch mehr Flexibilisierungsimpuls zu haben. Du hast es gesagt, um zum Beispiel Redispatch-Kosten zu verringern, aber auch ganz allgemein Netzausbau auch zu vermeiden, indem wir ein viel flexibleres System haben, indem wir eine bessere Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch haben. Also eigentlich erstmal unstrittig, dass wir Flexibilisierung und Dynamisierung auch auf der ganzen Tarifebene brauchen. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, da haben vor allem die kleineren Netzbetreiber, glaube ich, gewisse Bauchschmerzen. Die größeren, die Übertragungsnetzbetreiber, die können sich den Weg eher vorstellen.
Jein, würde ich sagen. Also die Übertragungsnetzbetreiber haben im November ein Papier veröffentlicht, wo sie ihren Weg der Implementierung dynamischer Tarife skizzieren. Da schlagen sie unter anderem vor, Deutschland in 22 Netzentgeltregionen aufzuteilen. Das ist ein bestehendes Modell. Das wird das ist also bekannt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, so ein Stufenmodell, bei der kurzfristig fixe Preisstufen eingeführt werden, um die Komplexität in der Abrechnung erstmal gering zu halten und dann langfristig das Modell, ein kontinuierliches Signal von dynamischen Netzentgelten einzuführen. Dabei ist die Idee der Kaskadierung so ein Top-Down-Ansatz. Das heißt, die ÜNBs geben die dynamischen Netzentgelte vor, geben die an die Verteilnetzbetreiber weiter und die reichen das dann zum Endkunden weiter. Da ist sich sowohl die Bundesnetzagentur als auch die Übertragungsnetzbetreiber sind sich da einig, dass es so einen Top-Down-Ansatz geben muss. Und der wird dann am Vortag der Direktauktion 15 Minuten scharf eingeführt werden. Das ist sozusagen der Ansatz. Jetzt ist es aber so, dass sowohl in dem Papier der ÜNBs als auch jetzt bei dem Vortrag in Bonn die ÜNB-Vertreter durchaus zugegeben haben, dass es dazu, also in Anführungsstrichen, wilden Datengemischen kommen kann. Prognosefehler seien unvermeidbar, eine ergebnisoffene Prüfung unverzichtbar, es muss eine Testphase eingefordert werden und von daher mein Jein, also es war durchaus Skepsis zu hören und es wurde dann auch aus dem Publikum die Rückfrage gestellt, ob sich dadurch zum Beispiel die Redispatch-Kosten, die ja 2024 ungefähr bei knapp über 3 Milliarden Euro lagen, die für 2025 sind noch nicht veröffentlicht, ob die denn dadurch alle komplett vermieden werden würden. Und da war die klare Antwort nein. Also da wurde durchaus der Sinn dieser Einführung in Bezug auf die Redispatch-Kosten in Frage gestellt. Und ich finde, das sollte man schon als starke Aussage mitnehmen. Es gibt Modelle, die klingen als wissenschaftliche Konzepte sehr überzeugend. Bei der praktischen Umsetzung und vielleicht auch bei der Sinnhaftigkeit war so mein Fazit, da ist sich die Branche noch sehr, sehr unsicher, ob und wie das alles wirklich so sinnvoll ist.
Vor allem aufgrund der Komplexität. Ne? Man merkt ja, du hast den Workshop intensiv verfolgt und kannst die Argumente an der Stelle gut nachvollziehen. Ich tendiere immer noch so ein bisschen dazu, vielleicht um es mit Joschka Fischer zu sagen, Mr. President, I'm not convinced. Also ich bin schon der Überzeugung eigentlich, dass wir in dem künftigen Strommarkt, der sich ja sehr deutlich abzeichnet, weil wir ja jetzt schon diese Volatilität sehr stark haben, dass wir eigentlich ganz klar die Signale brauchen. Und wir hatten vor Weihnachten auch noch eine Veranstaltung in der Schweiz, auch mit Verteilnetzbetreibern. Dort gibt es keine Pflicht, dynamische Tarife oder Netzentgelte einzuführen. Es waren aber Vertreter von zwei Unternehmen da, die das auf ganz freiwilliger Basis gemacht haben und eben nicht nur den dynamischen Tarif, den Stromtarif, der also den vertrieblichen Teil letztendlich eigentlich abdeckt, sondern sie haben auch eine Netzentgelte, eine dynamische mit involviert und das fand ich ganz interessant. Also keine Pflicht, sie haben es einfach gemacht, weil sie sagen, wir sind interessiert, wir sind offen für Innovationen, wir wollen es austesten. Und sicherlich gingen dem intern bestimmt auch längere Diskussionen voraus, aber man sieht dort zumindest, es ist machbar. Allerdings, ich glaube, du hast ja auch noch LinkedIn-Post dazu verfasst und ja auch gesagt, du bist kein IT-Experte, du kennst auch die ganzen Prozesse, die dahinter liegen, ja eigentlich nicht als Journalist, und da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich gucke natürlich einfach nur ganz grundsätzlich auf die Marktanforderungen und würde auf dieser Basis würde ich sagen, es muss einfach. Ja? Und wir haben natürlich dieses Klagen, Wehklagen über Komplexität, das haben wir natürlich irgendwie immer. Und wir reden dann natürlich auch teilweise ja auch über die Unternehmen, die jetzt ja auch schon seit längerem beweisen, dass sie beim Smart Meter Rollout zum Beispiel total hinterherlaufen. Über 260 Verteilnetzbetreiber haben damit noch gar nicht begonnen, dass die natürlich auch klagen, wenn es jetzt heißt, ihr müsst nicht nur Smart Meter ausrollen, ihr müsst jetzt auch noch dynamische Netzentgelte einführen. Das ist natürlich irgendwie vollkommen klar. Der VKU als Vertreter vor allem der Stadtwerke, der Verteilnetzbetreiber, der hat ja seine ablehnende Position auch schon sehr klar gemacht. Aber trotzdem ist davon auszugehen, gerade weil die Bundesnetzagentur bisher doch schon sehr klar war, würde ich sagen, da kommt was.
Ja, ich glaube, das sind alles valide Punkte, die du ansprichst. Und es fehlt, glaube ich, manchmal so ein bisschen, jetzt nehme ich mal das Wort Pioniergeist vielleicht in den Mund und sage, wir gehen es wirklich mal ins aktive Ausprobieren, ins Machen. So wie die Schweizer Kollegen das vielleicht machen, ist es vielleicht ein gutes Vorbild. Was man tatsächlich sagen muss, Deutschland betritt mit der Einführung volldynamischer Netzentgelte absolutes Neuland. Das gibt es sonst nirgendwo in Europa. Das wurde jetzt auch nochmal klargestellt. Das wäre eine Pionierleistung, das wirklich deutschlandweit einzuführen. Aber es gibt halt keine Vorerfahrungen bei unseren europäischen Nachbarn, wie man sowas machen könnte. Von daher glaube ich, ist es sehr komplex, aber du hast natürlich recht. Also du hast über dynamische Tarife gesprochen. Da haben wir gesehen, da tun sich ziemlich viele Versorger verdammt schwer mit, sowas anzubieten. Wir haben den 24-Stunden-Lieferantenwechsel gesehen. Da tun sich verdammt viele Versorger verdammt schwer mit. Noch heute gibt es da Probleme teilweise in der Marktkommunikation. Also ich glaube, die Digitalisierung, die ist da teilweise immer noch so am Hinterherhinken, bei, glaube ich, einfacheren Projekten als der Einführung volldynamischer Netzentgelte. Jetzt ist auch noch ein bisschen Zeit bis 2029. Da wird sich mit Sicherheit noch was tun. Aber ich glaube, man muss die angesprochenen Probleme von Verteilnetzbetreibern wie Bayernwerk, also es war ein Bayernwerk-Vertreter vor Ort, der gesagt hat, wir müssen das testweise einführen. Wir müssen das nach und nach einführen. Wir können nicht 2029 einen harten Cut machen und das alles von jetzt auf gleich umstellen. Der hat sich dann für so ein stufenbasiertes Modell ausgesprochen. Und das wurde ihm dann auch so ein bisschen angehangen. Es wurde dann gesagt, ja, ihr seid ja gegen volldynamische Netzentgelte. So hatte ich ihn eigentlich gar nicht verstanden. Er hat nur gesagt, wenn wir das von jetzt auf gleich alles umstellen, dann haben wir Riesenprobleme in der Umsetzung, weil es wird Probleme kommen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Painpoints, die man ernst nehmen muss. Also das ist ein riesen IT-Problem, das ist ein Digitalisierungsproblem. Du hast den Smart Meter Rollout angesprochen. Das ist natürlich auch die Grundvoraussetzung dafür, dass es beim Endkunden dann irgendwas bringt. Ne? Also wenn wir die Flexibilitätspotenziale von Wärmepumpen, von E-Autos und so weiter irgendwie nutzbar machen wollen, dann brauchen wir Smart Meter. Das wird auch nochmal ganz klar gesagt. Ne? Bei Speichern gibt es ganz viele Punkte, die natürlich dafür sprechen, dass die als Flexibilitätshebler dynamische Netzentgelte irgendwie nutzen können. Aber auch da gibt es Probleme. Es gab dann so ein Modell von FFE, was gezeigt hat, dass es stark davon abhängig ist, was an dynamischen Netzentgelten bezahlt wird, wo man sich befindet, ob man sich im Westen oder im Osten befindet. Das führt teilweise zu großen Unterschieden bei den würde zu großen Unterschieden führen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die beachtet werden müssen. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme. Ich bin voll bei dir, dass man diesen Weg beschreiten sollte. Aber ich glaube, dieses Bashing, was wir manchmal ja betreiben und einfach sagen, ja, macht schneller. Ich glaube, das ist bei diesem Thema nicht der Weg, sondern der Dialog ist da, glaube ich, sehr wichtig. Und das war auch das so ein bisschen, was ich von der Bundesnetzagentur wahrgenommen hatte. Also das Fazit am Ende von Achim Zerres war, bei keinem dieser Workshops hatten wir so wenig Einigkeit wie heute und auch so wenig Punkte, an denen wir jetzt wirklich aktiv weiterarbeiten können. Weil ich glaube, da ist noch ganz viel offen, wo sich gerade alle irgendwie noch suchen und versuchen, Lösungen zu finden. Aber es wird dran gearbeitet. Ich glaube, das sollte man ernst nehmen, dass es Themen sind, die, also dass das Zielbild, das ist verstanden. Und der Weg dahin, da gibt es noch verschiedene Visionen, glaube ich. Aber das Zielbild als solches steht, glaube ich.
Ja, ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass es ein äußerst komplexes und auch kontroverses Thema und deshalb eben auch ebenso spannend. Den Artikel von dir, den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das ist wirklich auch interessant nachzulesen und der Prozess, du sagst, das eigentlich steht da gerade erst am Anfang. Da wird es noch viele weitere Diskussionen geben und da bleiben wir natürlich am Ball. Ja, ihr zwei, erstmal soweit vielen Dank bis hierhin. Wir haben zum Schluss noch eine News in eigener Sache zu verkünden, denn auch wir haben diese Woche eine Pressemitteilung versendet und haben verkündet, dass wir bei der Marktdatenplattform Power to Market eingestiegen sind. Das ist ein Marktdatenhändler aus Österreich, über den wir ab sofort zum Beispiel Live-Daten zum Handeln mit Strom, Gas und CO2 anbieten. Bei Power to Market gibt es außerdem auch strommarktrelevante Wetterdaten und wie ich finde eine super spannende Übersicht zu den unterschiedlichen Spotmarktpreisen im europäischen Stromhandel. Lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Es gibt auf der Webseite power2 als Zahl geschrieben market.com auch eine Testmöglichkeit. Also gucken Sie gerne mal rein, nutzen Sie. Ich finde es ein spannendes Angebot, das jetzt auch von Energate mit vermarktet wird. So, das war der letzte Hinweis in eigener Sache. Ja, coole Themen diese Woche, fand ich. Natürlich hatten wir noch weitere Themen, die bei uns auf unseren Plattformen zu finden sind. Und wir werden die Themen auf jeden Fall wie immer weiter verfolgen. Ich bin schon sehr gespannt, was uns nächste Woche hier bewegen wird. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank, Gordon. Danke, Carsten, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Und tschüss.
Gerne. Tschüss.
Danke. Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.